möchte noch mal kurz den Kontext als Wiederholung, damit wir den Überblick haben, wo wir gerade sind, ansehen. Kontext hat Paulus den Timotheus auf schwere Zeiten vorbereitet. Er hat ihm gesagt, Timotheus, die Menschen werden selbstsüchtig sein und Materialisten und geldliebend, stolz, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Und es werden falsche Lehrer aufstehen, die viele verführen, die der Wahrheit widerstehen. Und dann hat er im Kontrast sein eigenes Leben, das Leben des Paulus, als gutes Vorbild hingestellt, den Timotheus vor Augen. Er hat gesagt, du kennst mein Leben. Du kennst, wie ich gelebt habe, meinen Glauben, meine Liebe, mein Ausharren in Verfolgungen. Und ja, Timotheus, auch du musst mit Verfolgungen rechnen, wenn du Jesus nachfolgen willst, mit deinem ganzen Leben. Und dann hat er in Vers 13 gesagt, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Die Menschen und die Kultur werden immer gottloser werden. Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Timotheus, lass du dich nicht mit fortreißen mit dieser Welle der Gottlosigkeit. Timotheus, such nicht irgendwie nach neuen Lehren, nach moderneren Lehren oder nach dem neuesten Psycho- oder Management-Tricks, damit die Gemeinde zu bauen. Timotheus, bleib du standhaft. Bleib du standhaft bei dem, was du gelernt hast, bei der wahren Lehre, bei dem Wort Gottes. Und er gibt zwei Gründe hier. Erstens, weil du weißt, von wem du es gelernt hast. Wegen der Vertrauenswürdigkeit, wegen der Qualität des Lebens der Menschen, von denen du es gelernt hast. Zuerst von seiner Mutter und von seiner Großmutter und dann natürlich von Paulus selbst. Und dann zweitens, wegen dem Effekt, den Gottes Wort auf dein Leben hat. Vers 15, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch Glauben, der in Christus Jesus ist. Gottes Wort offenbart uns Gottes Heilsplan. Wie wir Menschen gerettet werden können, wie wir Menschen in Beziehung mit Gott kommen können. Und er sagt uns, es ist durch Vertrauen auf Jesus Christus, der unsere Schuld, die uns von Gott trennt und entfremdet, am Kreuz getilgt hat. Das ist ungeheurer Reichtum. Gottes Wort, die Schriften, die uns weise machen zur Errettung. Das ist ungeheurer Reichtum. Für uns ist das so vertraut, schon fast so selbstverständlich, dass wir die Bibel haben, dass wir Gottes Wort haben. Und wir haben die Lutherbibel und die Elberfelder Übersetzung und Neues Leben und Hoffnung für alle und gute Nachricht und Schlachter. Und dann gibt's die geisterfüllte Bibel und die Frauenbibel und die Männerbibel und die Truckerbibel. Wir sind so vertraut damit. Ist uns oft gar nicht mehr bewusst, wie reich beschenkt wir sind, wie reich gesegnet wir sind. Leute, das ist riesig, dass Gott sich uns und uns seine Pläne für unser Leben in seinem Wort offenbart. Das ist eine riesige Sache. Das ist wunderbar, das ist groß. Seht, im Römerbrief im Kapitel 1 sagt uns Gottes Wort, dass Gott in seiner Schöpfung erkennbar ist. Da ist es denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Wir können Gott erkennen. Wir können erkennen, dass es einen Gott gibt in der Schöpfung. Im Universum, in unserer Welt ist eine wunderbare Ordnung. Die Erde ist genau im richtigen Abstand zur Sonne und zu den anderen Planeten. Und alles wirkt so wunderbar zusammen. Jetzt im Frühling, wir schauen die Bäume an, die blühen und die Bienchen, die rumfliegen und die Bäume bestäuben. Unglaublich. Unglaubliche Ordnung, unglaublicher Plan. Und dann das Wunder des Lebens, wenn wir unseren eigenen Körper anschauen, wo Tausende oder Zehntausende hochkomplexe Systeme zusammenwirken, dass wir leben können. Es ist unmöglich, dass das alles durch Zufall entstanden ist. Alles läuft nach so einem genialen Plan ab. Und deswegen muss es einen Planer geben. Und das ist, was die Bibel uns sagt. Römer 1 sagt uns, jeder Mensch kann es erkennen. Und wer das leugnet, der tut es aus Ungerechtigkeit, weil er keinen Gott über sich haben will. Er unterdrückt diese Wahrheit, dieses Zeugnis von Gott in seiner Schöpfung. Unterdrückt die Wahrheit, obwohl er erkennen kann, dass es Gott gibt. Und wenn wir unsere Schöpfung betrachten, können wir sehen, ja, es gibt einen Planer und wir können seine Macht sehen, heißt es hier, seine Allmacht, dass er mächtig ist. Wir können auch erkennen, dass dieser Planer unheimlich intelligent ist und sehr kreativ. Er hat einen Sinn für Schönheit und für Kreativität. Er ist ein Künstler. Er hat einen Sinn für Ordnung. Unser Universum ist ein geordnetes Universum. Daraus können wir erkennen, dass unser Schöpfer ein persönlicher Schöpfer ist. Er hat Persönlichkeit, er ist eine Person. Das eliminiert all die Religionen, die sagen, dass Gott irgendwie so ein unpersönlicher Gott ist, so eine Art Energie, die durch den Weltraum schwebt. Energie ist nicht kreativ. Energie plant nicht. Wir haben einen persönlichen Gott. Und wenn wir als Geschöpfe diesen Gott erkennen und wenn wir uns selbst als Geschöpfe dieses wunderbaren Planers erkennen, der uns offensichtlich gewollt hat und in diese Welt gesetzt hat, dann ist es nur vernünftig anzunehmen, dass unser Leben und dass der Sinn unseres Lebens irgendwas mit ihm zu tun haben muss. Und wenn wir in uns selbst als Geschöpfe hineinschauen, dann finden wir, was in Prediger 3 steht, nämlich, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Wir finden, dass nichts in dieser Welt, nichts Endliches, nichts Geschaffenes uns letztendlich befriedigen kann. Nicht materielle Dinge, nicht Selbstverwirklichung, keine Beziehung in dieser Welt, keine irdische Beziehung. Da ist ein geistlicher Hunger in unserem Herzen nach der Ewigkeit, nach etwas Ewigem. Und diese Unzufriedenheit und Rastlosigkeit unseres Herzens mit irdischen Dingen ist ein Fingerzeig, ein Wegweiser, der uns auf Gott hinweist. Na, für jedes Bedürfnis in uns existiert ein Objekt, das dieses Bedürfnis stillen kann. Wir haben Hunger und es gibt sowas wie Essen. Wir haben Durst und es gibt sowas wie Trinken. Wasser oder Cola oder Bier. Was immer er trinkt. Wir haben einen Sexualtrieb und es gibt sowas wie das andere Geschlecht. Für jeden Impuls in uns gibt es etwas, was diesen Hunger befriedigt. Und wir finden dieses Verlangen in uns, was nicht in dieser Welt und nicht in dieser Zeit und nicht durch irgendein Geschöpf in dieser Welt befriedigt werden kann. Und daher muss es irgendetwas oder irgendjemanden geben, der außerhalb der Zeit ist und außerhalb dieser Erde, außerhalb des Geschaffenen, der unser Bedürfnis stillen kann. Und wir finden als Zweites, wenn wir in uns selbst reinschauen, in unserem Herzen, wir finden, dass dieser jemand, dieser Planer, sein Gesetz in unser Herz gelegt hat. Auch das ist, was die Bibel uns sagt. Jeremia. Römerbrief, Kapitel 2. Gott hat sein Gesetz in unser Herz geschrieben. Unser Gewissen. Wir haben ein Empfinden von dem, was richtig und was falsch ist. Und Menschen haben das immer gespürt. immer gespürt, dass gewisse Dinge recht sind und andere Dinge unrecht sind. Da ist ein moralisches Gesetz, was auf in unser Herz geschrieben ist. Und das ist universell. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. C.S. Lewis hat das in zwei exzellenten Büchern dargelegt, die er geschrieben hat. Pardon, ich bin Christ und die Abschaffung des Menschen. Hat das sehr überzeugend gezeigt, dass wir in uns ein allgemeingültiges Gesetz finden, das niemand von uns gemacht hat, aber dem wir alle gehorchen sollen. Und das Gesetz ist gut, das ist richtig, das ist heilig, zeigt uns, dass unser Schöpfer, der Gesetzgeber, gut ist und heilig und wahr ist. Aber das Problem ist, wir sind es nicht. Und unser Gewissen bezeugt uns das, unser Gewissen klagt uns an, unser Gewissen verdammt uns. Es zeigt uns, dass wir Gesetzesbrecher sind. Wir haben das moralische Gesetz dieses Universums gebrochen. Ich habe mich schuldig gemacht. Ich bin ein Rebell. Meine Beziehung zu dem Gesetzgeber ist nicht okay. Das ist, wie weit wir kommen mit dieser allgemeinen Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung. Und ich würde sagen, das Ergebnis der allgemeinen Offenbarung Gottes ist eher beunruhigend. Es gibt einen Schöpfer und er hat ein moralisches Gesetz und ich habe es gebrochen. Und Menschen haben zwei Strategien, wie sie damit umgehen. Die eine ist, das ist verleugnen, das offensichtliche Verleugnen. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Sünde. Das ändert die Tatsache aber nicht. Und im Herzen wissen wir es genau, weil dieses Zeugnis ist da. Oder die Menschen begeben sich auf die Suche nach Gott und versuchen ihn irgendwie zu besänftigen. Das ist die Geschichte aller Religionen. Wo begrenzte Menschen sich ausstrecken und auf die Suche machen nach dem unendlichen, ewigen Gott. Aber auf uns alleine gestellt kommen wir nicht sehr weit, oder? Wie kann ein begrenzter Mensch den ewigen Gott fassen? Und so gibt es viele verschiedene Ideen, die Menschen sich ausgedacht haben, viele verschiedene Religionen. Aber sie führen alle nicht zum Ziel. Leute, wir können nur mehr wissen über Gott, wenn er sich uns selbst offenbart. Wenn er uns offenbart, wer er ist und warum wir hier sind, wer wir sind. Und was sein Plan für unser Leben ist. Und wie wir in Beziehung mit sich, mit ihm kommen können. Und Leute, diese Offenbarung Gottes haben wir hier in unseren Händen. Das ist riesig. Das ist großartig. Gott offenbart sich uns in verständlicher Art und Weise. Gott schreibt einen Liebesbrief an uns. Gott gibt uns die Betriebsanleitung für unser Leben, wie es funktionieren kann. Wie wir heil leben können als Menschen. Das ist riesig. Und sein Wort macht uns weise zur Errettung. Er zeigt uns den Weg zum ewigen Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der Weg zu Gott. Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Wort eingegeben im Griechischen bedeutet so viel wie eingehaucht von Gott. Theopneustos. Theo, Gott und Pneustos. Na, wir kennen dieses Wort Wind oder Hauch. Gottes Wort ist Gott gehaucht. Es kommt aus seinem Mund. Es ist von ihm gesprochen. Und wie hat Gott es gemacht? Er hat menschliche Werkzeuge gebraucht. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21 sind Schlüsselverse, was es anbelangt. Da schreibt uns der Apostel Petrus, Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also zwei Dinge. Zuerst sagt er, die Inspiration geschah nicht durch den Willen von Menschen. Die Initiative ging nicht von Menschen aus, sondern von Gott. Oft haben die Menschen das Offenbarte gar nicht verstanden. Die Propheten haben nicht wirklich alles kapiert, was Gott ihnen da aufs Herz gelegt hat. Menschen wurden getrieben vom Heiligen Geist. So fand Gottes Offenbarung statt, getrieben vom Heiligen Geist. Menschen wurden bewegt von Gott, dem Heiligen Geist. Dieses Wort getrieben ist ein Wort, was eigentlich in der Schifffahrt gebraucht wurde. Ein Segelschiff, was vom Wind getrieben und gelenkt wird. Also die Propheten, die Schreiber der Bibel haben sozusagen ihre geistigen Segeln gesetzt, waren offen dem Heiligen Geist gegenüber. Und der Heilige Geist hat sie in die richtige Richtung getrieben, in der er sie treiben wollte. Indem er ihre Persönlichkeit gebraucht hat, aber er hat sie in die Richtung getrieben. Gott hat die Menschen ausgewählt, von denen er wusste, dass sie mit ihrer Persönlichkeit genau die Worte wählen würden, die er haben wollte. Und dann haben sie die niedergeschrieben. Haben sich vielleicht gedacht, oh Mann, das ist ein gutes Wort für den Gedanken. Aber es war der Heilige Geist, es war Gott selbst, der sie in diese Richtung geblasen hat. Und so haben diese Menschen genau das Wort aufgeschrieben, das der Heilige Geist haben wollte. Ist die Bibel Gottes Wort oder ist die Bibel Menschenwort? Hören wir es oft. Die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Und was die Leute damit meistens meinen, ist, ja, dass Gott ja nicht wirklich alles so gesagt hat, wie es hier ist, wie es hier geschrieben steht, dass auch Menschliches dabei ist. Aber im Prinzip ist es wahr, wenn wir es richtig verstehen. Die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Die Bibel ist beides. Es ist vollkommen Menschenwort mit der Persönlichkeit, mit dem Hintergrund des Autors, der es geschrieben hat. Es fließt hier mit ein, aber es ist gleichzeitig vollkommen Gottes Wort. So wie Jesus, das menschgewordene Wort Gottes. Er ist vollkommen Mensch und er ist vollkommen Gott. Und göttliche und der menschliche Verfasser, das hebt sich nicht gegenseitig auf. Nicht, dass hier ein Wort ein göttliches Wort ist und ein anderes Wort in unserer Bibel ist rein menschlich und ist irgendwie so vermischt. Nee, sondern in jedem Wort der Bibel ist beides gleichzeitig vorhanden. Es ist Gottes Wort in menschlicher Sprache. Aber es ist Gottes Wort. Es ist das Wort des allmächtigen, allwissenden, allweisen Gottes. Und es ist unmöglich, dass Gott sich irrt. Es ist unmöglich, dass Gott sich widerspricht. Deswegen ist auch die Bibel Gottes Wort absolut unfehlbar und absolut zuverlässig und wahr und hat die Autorität Gottes in allem, was sie sagt. Und wir müssen uns noch ein interessantes Wort hier anschauen in unserem Text, im 2. Timotheusbrief, am Anfang vom Vers 16, das Wort alle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das Wort alle ist ein sehr interessantes Wort im Griechischen. Es bedeutet so viel wie alle. Alles, was alle bedeutet, ist alle. Sehr tiefe theologische Weisheit. Sagt hier nicht, manche Schrift ist von Gott eingegeben oder vieles davon oder das meiste. Alle. Jedes einzelne Wort in unserer Bibel ist Gottes Wort. Nicht manches ist menschliches Wort und manches ist Gottes Wort. Alles. Nicht, dass dann die Theologen irgendwie anfangen auszusortieren. Was ist Gottes Wort, was ist Menschenwort? Und dann schmeißt jeder das raus, was ihm nicht gefällt. Vielleicht die Wunder oder die Gebote, die Gott uns gibt oder das Übernatürliche aus der Bibel. Und jeder schnitzt seine eigene Religion zusammen. Nee. Jedes Wort in der Bibel ist Gottes Wort, ist inspiriert von Gott. Wenn wir es ganz exakt sagen wollen, müssen wir eigentlich sagen, jedes Wort in den Originalschriften der Bibel ist genau das Wort, was Gott haben wollte, was Gott gesprochen hat. Nicht, dass irgendeine Übersetzung, ist nicht unbedingt inspiriert. Wir hatten mal diesen Typen, der bei uns durch die Gemeinde geweht ist sozusagen, der behauptet hat, die Lutherbibel ist die einzige deutsche Bibel und sozusagen, das ist Gottes Wort. Nee, es ist eine Übersetzung von Gottes Wort. Also die Übersetzung ist nicht unbedingt inspiriert, dass wir sagen können, okay, die Elberfelder, das ist es und Luther ist es nicht. Wenn ich die Bibel studiere, ich lese immer mehrere Übersetzungen gleichzeitig, kriegt man ein gutes Gefühl davon, für das, was Gott in der Originalsprache gesagt hat. Ihr wisst, die Bibel wurde in Hebräisch und Aramäisch teilweise und in Griechisch niedergeschrieben. Aber das, was Gott hier gesagt hat, im Urtext, in der Originalschrift, jedes Wort ist Gottes Wort. Das, was wir glauben, das, was die Bibel lehrt, Verbalinspiration nennen das die Theologen. Und wenn es hier heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, dann hat Paulus wahrscheinlich in erster Linie das Alte Testament im Sinn gehabt, das Timotheus hatte. Und einige Briefe des Neuen Testaments vielleicht auch schon. Aber wir können es auf die ganze Bibel anwenden. Das Alte Testament wurde durch Jesus bestätigt. Er hat es als Wort Gottes zitiert. Aber der Apostel Paulus stellt die Worte von Lukas, das Lukas-Evangelium, mit dem Alten Testament auf eine Stufe. Wenn er sagt im 1. Timotheus 5, Vers 18, die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das eine ist ein Zitat aus dem 5. Buch Mose, das andere ist ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10. Und Paulus nennt beides Schrift. Ist beides Schrift. Und im 2. Petrus Kapitel 3 bestätigt der Apostel Petrus die Briefe des Paulus als Wort Gottes, als Schrift Gottes. Er sagt da, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit auch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also auch die Briefe im Neuen Testament sind Schrift, sind Wort Gottes. Das Neue Testament ist mit dem Alten Testament als Schrift anerkannt. Die ganze Bibel, die wir hier haben, ist Gottes Wort. Und ich möchte heute nicht drüber sprechen, woran wir erkennen können, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wäre auch sehr interessant, aber da würden wir 3 Stunden brauchen heute. Wenn es euch interessiert, wir haben eine CD-ROM hinten mit dem Titel Warum glauben? Wir haben Dienstagabenden vor einiger Zeit so eine Serie gemacht. Warum sollen wir glauben? Und warum glauben wir das, was wir glauben? Warum ist der Gott der Bibel der wahre Gott und kein anderer? Warum ist die Bibel Gottes Offenbarung und nicht irgendeine andere Schrift? Und ich glaube, wir haben uns 2 Bibelstunden damit beschäftigt, warum die Bibel Gottes Wort ist. Wir haben da einige Punkte gehabt. Die Bibel beschreibt die Welt so, wie sie ist und uns so, wie wir sind. Ist wahrhaftig in diesen Dingen. Die Bibel widerspricht sich nicht, wie andere religiöse Bücher sich widersprechen. Das ist eine wunderbare Einheit. Und das, obwohl sie über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde, 66 Bücher, von über 40 Autoren aus den unterschiedlichsten Hintergründen, aus 3 Kontinenten, in 3 unterschiedlichen Sprachen geschrieben, und trotzdem ist eine wunderbare Einheit da, Erlösungsplan durch Jesus Christus. Und dann haben wir uns andere übernatürliche Merkmale der Schrift angesehen. Das Stärkste für mich ist erfüllte Prophetie, woran wir sehen, dass ein Autor die Bibel geschrieben hat, der außerhalb dieser Zeit ist. Weiteres übernatürliches Merkmal ist, dass die Bibel uns verändert. Und darüber sprechen wir hier im Timotheusbrief. Das Wort hat einen Effekt auf unser Leben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Das ist keine Überraschung, oder? Wenn Gott spricht, dass es nützlich ist für uns. Das ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Gottes Wort ist nützlich. Ist nützlicher als Geld zu verdienen, nützlicher als Fernsehen zu schauen, nützlicher als Erfolg zu haben, nützlicher als Bildung. Gottes Wort ist nützlich. Es ist nützlich zur Lehre. Es zeigt uns, wer Gott ist und was er für uns getan hat und was Gott von uns erwartet. Wie wir richtig leben können, wie wir heil leben können. Und es ist nützlich zur Überführung von dem, was nicht heil ist in unserem Leben. Hebräer 4 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenken als des Magens, als ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist das Schwert des Geistes, ist das Werkzeug in der Hand Gottes, des Heiligen Geistes, mit dem er in unserem Leben wirkt. Und es dringt durch zwischen menschlichen und göttlichen, es unterscheidet. Und ich garantiere euch, dass wenn ihr Gottes Wort lest, ihr werdet überführt werden. Gottes Wort überführt mich ständig. Zeig mir, hey Mann, da denkst du falsch. Die Einstellung hier, das was du tust, das ist nicht richtig. Und es ist ein Segen, dass Gott das tut. Denn ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Und Gott liebt uns viel zu sehr, als dass er uns in unseren Sünden lassen wird, weil er weiß, dass Sünde uns zerstört. Leute, es ist dumm, gegen die Betriebsanleitung zu leben. Manche Menschen denken, sie sind so cool, weil ich muss das nicht tun, was die Bibel sagt, was Gott sagt. Ich stehe da drüber. Und sie kommen sich so cool und so gut vor. Es ist nicht cool, das ist dumm. Das ist wie wenn du an der Tankstelle stehst und du hast ein Dieselauto und in der Betriebsanleitung steht, bitte Diesel tanken, und dann beim Einfüllstutzen ist nochmal ein Aufkleber, wo steht Diesel, und du denkst da, ich stehe da drüber. Guckt, wie cool ich bin, und du nimmst das Ding und füllst Benzin ein und lehnst an der Tankstelle. Ich bin cool. Ich muss mich nicht an die Betriebsanleitung halten. Leute, das ist nicht cool, das ist dumm. Weil deine Möhre wird nicht fahren nachher. Wird liegen bleiben. Und wenn du das Ding schiebst, wirst du plötzlich nicht mehr so cool vorkommen. Das ist Gottes Betriebsanleitung für unser Leben. Wenn wir Gottes Wort ignorieren, sind wir nicht cool, dann sind wir dumm. Gottes Wort überführt uns. Und es ist auch nützlich zur Zurechtweisung. Überführen hat so mehr diesen negativen Aspekt, wo Gott uns sagt, lass die Finger von Sünde, Zurechtweisung hat mehr so ein bisschen einen positiven Touch. Wiederherstellung. Gott weist uns auf den rechten Weg zurück. Psalm 119. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Es gibt mir Orientierung für mein Leben. Und es ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Schlachterübersetzung übersetzt zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gottes Wort erzieht uns, Gottes Willen zu tun. Wie macht das Wort das? Ist es nur, dass wir eine Liste bekommen von dem, was richtig ist und von dem, was falsch ist? Nee, das ist Gesetzlichkeit. ist nicht, was Gott für uns will, dass wir gesetzlich einfach äußerlich irgendeine Liste befolgen. Nee, Gottes Wort ist lebendig, haben wir gelesen. Und es ist wirksam. Es wird nicht leer zurückkommen, heißt es an einer anderen Stelle, sondern es vollbringt es, wozu es ausgesandt ist. Es ist wirksam, es verändert unser Herz. Es erneuert unser Denken, sodass unser Denken Gottes Denken angeglichen wird. Und wir in unserem Herzen so fühlen, wie Gott fühlt. Gottes Wort ist wie ein Same. Jesus hat es als Same bezeichnet, in dem Gleichnis vom Sämann. Es hat lebensverändernde Kraft in sich. Es bringt Frucht in unserem Leben, wenn wir es mit gutem Herzen aufnehmen. Markus 4 sagt Jesus, die gute Erde sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Also wir müssen Gottes Wort aufnehmen. So wie wir Essen aufnehmen in unserem Leben. Es tut nichts in deinem Leben, zumindest nährt es dich nicht, wenn du im Supermarkt stehst und dir das Essen anguckst. Nee, du musst es aufnehmen. Das Anschauen alleine nährt dich nicht. Du musst es aufnehmen in dein Leben. Genauso müssen wir Gottes Wort mit einem willigen Herzen, mit einem offenen Herzen aufnehmen. Es wirken lassen in unserem Leben, es umsetzen. Ich muss mich lehren lassen von Gottes Wort. Ich muss mich überführen lassen. Ich muss mich zurechtweisen lassen. Ich muss mich, wie es im Römerbrief 6 heißt, mich Gott willig zur Verfügung stellen als sein Werkzeug. Und mich füllen lassen von seiner Wahrheit und von seinem Geist. Mich verändern lassen. Gott wirken lassen in uns und durch uns. Und wenn wir so Gottes Wort lesen, dann wird es uns verändern. Dann wird es gute Frucht bringen in unserem Leben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und jetzt seht ihr es. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, spricht hier von geistlicher Reife, völlig zur Reife gebracht, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Wir brauchen nicht mehr für unser Leben als Gottes Wort und Gottes Geist, der es lebendig macht in unserem Leben. So werden wir zugerüstet und befähigt für gute Werke, für ein Leben, das Gott ehrt und Gott gefällt. Gottes Wort nährt uns und stärkt uns und ändert uns von innen heraus, sodass wir mehr denken und mehr fühlen wie Jesus und dann die guten Werke, die wir tun, ist die Frucht seines Wortes, die Frucht seines Geistes in uns. Das ist so wichtig, das zu verstehen. Kein Christ kann geistig reif werden, getrennt von Gottes Wort. Deswegen die wichtigste Angewohnheit in unserem Leben als Christen ist, dass wir die Bibel lesen. Wir müssen Bibel lesen, Leute. Und drüber nachdenken und auswendig lernen. Wir müssen uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir müssen Bibel lesen. Mit offenem Herzen. Im Zwiegespräch mit Gott. Wenn ich was Neues über ihn entdecke, dass ich ihn preise dafür. Wenn ich die Bibel lese und sie überführt mich, dass ich innehalte und Gott meine Sünde bekenne und Buße tue. Wenn ich lese, dass Gott sagt, was ich tun soll, dass ich innehalte und ihn frage, Jesus, was bedeutet das für mein Leben heute? Wie kann ich das heute umsetzen? So müssen wir Bibel lesen. Dann bringt Gottes Same, Gottes Wort Frucht in unserem Leben. Wie oft müssen wir das tun? Bibel lesen. Bibel ist unsere Nahrung. Wie oft esst ihr? Täglich, ja? Täglich. Mensch, der nicht isst jeden Tag, wird irgendwann krank. So ist es auch geistlich. Mensch, der sich nicht nährt, jeden Tag wird irgendwann krank und schwach. Wir müssen täglich in der Bibel lesen. Weil Gottes Wort rüstet uns zu unserem christlichen Leben. Und deswegen betonen wir Gottes Wort. Wir glauben, dass jedes Wort hier wichtig für uns ist. Das ist ein Grund, warum wir Vers für Vers durch die ganze Bibel gehen. Wir wollen nichts auslassen. Deswegen betonen wir Gottes Wort. In unserem Gottesdienst, in unseren Bibelstunden, in den Kindergottesdienst, wenn unsere Jugend zusammenkommt. Wir organisieren all unsere Gemeinschaft um Gottes Wort. Warum? Weil das das Einzige ist, was uns verändern kann und stärken und zurüsten kann. Unterhaltung wird es nicht können. Spaß wird es nicht können. Menschliche Philosophien und Weisheiten wird es nicht können. Aber Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und es verändert uns. Wir wollen Frucht bringen für Jesus. Das ist unser Herz. Deswegen betonen wir Gottes Wort in unserer Gemeinde hier. Siehst du, es wird dich zu jedem guten Werk völlig zurüsten. Egal, was du tust in deinem Leben, egal, wo du als Christ deinen Mann oder deine Frau stehen musst. Das ist der Schlüssel. Gottes Wort wird dich dazu zurüsten. Josua im Alten Testament war ein Kriegsherr, war ein Politiker, könnten wir sagen. Und Gott sagt zu ihm, Josua 1, die Verse 7 und 8, sei stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Seht ihr die Betriebsanleitung? So funktioniert es richtig. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Willst du ein erfolgreiches Leben haben? Ein heiles Leben erfahren? Willst du zugerüstet sein von Gott? Dann füll dein Leben mit Gottes Wort. Tust du das? Liest du täglich in Gottes Wort, mit offenem Herzen, im Zwiegespräch mit Gott? Tut ihr das als Familie? Ihr Ehemänner, ihr seid die geistlichen Leiter eurer Familie, ihr Ehemänner und Väter. Womit nährt ihr eure Kinder, eure Familien, eure Frauen? Nährt ihr sie mit Gottes Wort? Oder schaltet ihr den Fernseher ein? Vielleicht sogar das christliche Video. Da lest ihr euren Kids Märchen vor zum Einschlafen. Nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Die haben alle ihren Platz. Und es gibt tolle christliche Bücher und ich lese eigentlich sehr viel. Aber lesen wir die Bibel mehr als alles andere? Leute, wir müssen Bibelfreaks sein. Bibelmenschen. Diese anderen christlichen Bücher, die wir lesen, sind gut, aber im Vergleich zur Bibel ist es Fast Food. Und ihr kennt die Übersetzung von Fast Food. Das ist fast ein Essen. Wir müssen das nur wörtlich übersetzen. Aber Gottes Wort ist wirkliches Essen, ist wirkliche Nahrung für unsere Seele. Und wisst ihr was? Viele Gemeinden geben sich mit geistlichem Fast Food zufrieden. Sie ersetzen das Wort irgendwie durch witzige, kluge, lustige, kurze Predigten und durch Theater und Tanz und Musik und Videos und Bildpräsentationen und durch Psychologie und menschliche Lebensweisheiten und Unterhaltung und durch Umfallen im Geist und Wacheln mit irgendwelchen Fahnen, was immer. Menschen nehmen ihre Bibeln gar nicht mehr mit in den Gottesdienst. Leute, die Gemeinden, die so Gemeinde bauen, bauen ihre Gemeinde auf Sand. Paulus ermahnt seinen Lehrling und Nachfolger Timotheus mit allem Nachdruck, mit den stärksten Worten, die er finden kann. Seht hier Kapitel 4, Vers 1. Und für alle, denen jetzt das Herz in die Hose rutscht, ich werde nicht das Kapitel 4 durchnehmen. Keine Angst, wir sind gleich fertig. Aber ich möchte, dass ihr das seht, diesen Nachdruck, diesen Pathos mit stärksten Worten, die der Paulus finden kann. Sagt er, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Könnt ihr noch irgendwo stärkere Worte finden als das? Bei Gott und Jesus Christus, der richten wird, bei seiner Erscheinung, bei seinem Reich, bei allem, was uns wichtig und heilig ist, Timotheus, ermahne ich dich, predige das Wort. Und stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, ob es in ist oder nicht beliebt ist, Gottes Wort zu hören. Ob sie Leute hören wollen oder nicht, stehe bereit, predige das Wort, gebrauche dein geistiges Schwert, dein geistiges Werkzeug, das Schwert des Geistes. Überführe, strafe, manche übersetzen das mit züchtige oder tadle mit Gottes Wort. Zurechtweisung, Korrektur ist Teil der Aufgabe eines Pastors. Damit macht man sich nicht immer beliebt. Wenn du sagst, hey, das, was du tust oder deine Einstellung hier ist falsch, es ist Sünde, kehr um, zerstör dein Leben. Zurechtweisung ist das, was mir am wenigsten Spaß macht, von den pastoralen Diensten, was mir persönlich am schwierigsten fällt. Aber es ist nötig, sonst können wir nicht wachsen. Ich brauche es, dass Geschwister mich zurechtweisen. Und ich schätze es, wenn Brüder in mein Herz und in mein Leben sprechen. Deswegen treffe ich mich einmal im Monat mit Brüdern, weil es wichtig ist. Also überführe, strafe, ermahne, das hat wieder den positiveren Touch, ermutige. Lasst uns die Bibel lesen, Leute. Das ist Ermahnung heute. Lasst uns ein heiliges Leben leben. Lasst uns Zeugnis geben. Das ist Ermahnung. Mit aller Langmut oder Geduld und Lehre. Das ist wichtig. Wir wollen nicht zurechtweisen aus Frustration, weil wir frustriert sind mit anderen, sondern weil wir den anderen helfen wollen zu wachsen. Und wir brauchen Geduld. Menschen verändern sich nicht von heute auf morgen. Und mit Lehre. Dass wir helfen zu verstehen, was Gott will und wie wir das tun können, was Gott sagt. Und warum wir es tun wollen. Wenn ich sage, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Oder wir wollen Gott unser Bestes geben, weil er sein Bestes für uns gegeben hat, seinen eigenen Sohn. Wir wollen Gott ehren, weil wir gehören nicht uns selbst. Er hat uns erkauft mit einem Preis. Deswegen wollen wir für ihn leben. Und wie können wir das tun? Nicht aus eigener Kraft, sondern nur aus seinem Heiligen Geist, aus seiner Kraft. Wenn wir uns ihm hingeben und ihm anvertrauen. Und es gibt so viel Gelegenheit zu ermahnen und zu lehren. Seht ihr, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Dann machen wir Schluss heute Morgen. Ich hoffe, dass wir solche sind, die gesunde Lehre nicht nur ertragen, sondern die hungrig sind danach. Die gesunde Lehre wollen. Die Gott ehren wollen mit ihrem Leben. Die verändert werden wollen. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Und es wird nur passieren, wenn wir an Gottes Wort festhalten und wenn wir unser Leben mit Gottes Wort füllen. Ich möchte zum Abschluss gerne nochmal die Verse 16 und 17 lesen, hier im Kapitel 3. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir sind unheimlich reich beschenkt Und Vater, mach jeden Einzelnen von uns hier zu einem Menschen, der dein Wort liebt und der jeden Tag Zeit in deinem Wort verbringt. Weil Gott, wir erkennen, dass es dein Werkzeug ist, um uns zu verändern und um uns zu stärken, um uns zu nähren, um Frucht zu bringen in unserem Leben. So leite uns tiefer in dein Wort. Gib uns die Disziplin, die wir brauchen. Veränder uns durch dein Wort, damit wir dich mehr ehren in unserem Leben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.